Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von den Tischgesprächen. Zwischen den Jahren sind wir hier unterwegs.
Genau, fast hätten wir gesagt, frohes neues Jahr, aber so weit sind wir noch nicht.
So weit sind wir noch nicht. Mein Name ist Malte Dethje. Ich sitze am Tisch von Knut Nücke.
Herzlich willkommen.
Und wir wagen etwas heute.
Ja.
Wir machen etwas, was wir so noch nie gemacht haben.
Wir haben bewusst das noch nie gemacht.
Ja, wir reden ja heute über ein Buch oder über Bücher, über einen Autor von Büchern.
Ja.
Das haben wir aber schon mal gemacht.
Das haben wir gemacht, aber normalerweise nehmen wir immer nur Leute, die wir geil finden und von denen wir begeistert sind.
Da wollen wir was pushen.
Da sagen wir, hier, ja, habt ihr das schon gelesen und so.
Genau, kennt kaum einer, aber ihr müsst es kennen. Das machen
und
wir
das ist mal. Heute anders.
Das ist heute ein bisschen anders. Und was haben wir uns vorgenommen, Knut? Erzähl mir mal. Wir haben ja ein bisschen gerungen, ob wir es machen. Wir erzählen auch gleich mal, warum wir gerungen haben.
Wir wollen uns mit einem christlichen Autor auseinandersetzen, der gerade sehr en vogue ist, der ist in Mode, also seine Bücher verkaufen sich gut, er hat viele Zuhörer, er wird zu Kongressen eingeladen und wir diskutieren auch zwischen den Folgen viel darüber, was ist da gut, was ist nicht so gut, Das sind auch in manchen nicht eine Meinung.
Nee. Kommt auch mal vor, dass wir beide auch nicht einig sind. Ja.
Und wir haben gedacht, aber ist das interessant für die Tischgespräche, da mal in unser Ring reinzugehen?
Und bisher hatten wir noch nie uns so auch eher mal kritisch mit Sachen auseinandergesetzt.
Ja.
Und weil wir das auch für einen Wert halten, das finde ich so ein, ich sag's mal, so ein Lästerpodcast sind. Man kann ja auch echt gut damit ein Geschäftsmodell
machen. Genau, einfach nur andere runtermachen und so weiter.
Und so würde ich es auch nicht als Ziel dieser Folge sehen, sondern.
Nein, genau.
Vielleicht können wir erstmal klären, also zwei Schritte. John Macoma, von dem haben manche noch nie was gehört vielleicht.
Ja, aber wir haben schon häufiger E-Mails von Hörern gekriegt, die auf Folgen von uns reagiert haben und gesagt haben, aha, ist das so ähnlich wie bei John Macoma. Habt ihr das mal damit abgeglichen?
Ja.
Wie seht ihr das? Also das ist schon an uns rangetragen worden. Es gibt da große Nähen.
Ja, okay. Aber es gibt auch so ein paar Unterschiede, kann man sagen.
Das ist so.
Vielleicht können wir in einem ersten Schritt einmal klären, welches Anliegen hat John Macoma. Ich habe hier zwei Bücher von mir liegen.
Ja, auch genau die gleichen.
Wir haben genau die gleichen Bücher. Guck mal, wir haben es gleich gekauft. Ne? Das Ende der Rastlosigkeit, das ist sozusagen sein erstes erfolgreiches Buch.
Damit ist er berühmt geworden eigentlich. Das war sein Durchbruch. Mach Schluss mit allem, was dich hetzt und komm bei Gott an.
Und das zweite Buch hier heißt Leben vom Meister lernen. Das würde ich sagen, ist ein bisschen jünger, das Buch. Und das fasst seinen Grundansatz auch nochmal zusammen.
Das ist sein Hauptwerk, würde ich es nennen.
Ja.
Also es gibt inzwischen auch, also er wird auch auf Deutsch gut übersetzt. Das ist auch nicht selbstverständlich. Also der christliche Buchmarkt in Deutschland ist klein. Wenn ein Verlag von einem Autor gleich vier Bücher, ich glaube inzwischen gibt es vier Bücher von ihm auf Deutsch oder fünf, dann wird er auch gelesen. Also das eine ist die Einstiegsdroge, würde ich sagen.
Ja.
Und das andere ist das Hauptwerk. Und tatsächlich finde ich die Einstiegsdroge besser. Also wenn ich sagen würde, welches der beiden Bücher, dann ist das erste, finde ich, tatsächlich noch besser.
Finde ich auch. Wir erzählen vielleicht mal später, warum.
Ja.
Erstmal jetzt die Frage, okay, was ist das Hauptanliegen von John Macoma? Willst du oder soll ich?
Ich und du verbesserst mich.
So machen wir das.
Also John Macoma sagt, im Christentum geht es darum, einen Lebensstil zu entwickeln, der ist wie der Lebensstil Jesu. Also man soll sich angucken, wie hat Jesus das gemacht und das soll man nachbilden und abbilden. Und das ist es, worauf es ankommt. Das ist das Evangelium. Also beten, Bibel lesen, Gemeinschaft haben, den Sabbat feiern. Und das ist eigentlich die Lösung für alle deine Probleme. Also wenn John Macoma ist sehr gut in der Beschreibung auch von Krisen und von Problemen, die man auch als Christ persönlich haben kann. Das ist gerade dieses erste Buch mit der Rastlosigkeit, dass wir immer gehetzt sind, dass wir immer das Gefühl haben, wir haben nicht Zeit für das Wesentliche und dass wir ausgelaugt sind. Und John Macoma sagt, das ist die Lösung, dass du guck dir an, wie Jesus es gemacht hat. Der war nie ausgelaugt und gehetzt und rastlos und so weiter. Mach es so. Und eigentlich ist das auch, wenn das alle machen würden, und es sollen eigentlich alle machen, das ist auch das, woran die ganze Welt genesen würde. Also den Lebensstil Jesu
übernehmen. Und von ihm lernen. Christsein heißt Schüler werden von Jesus.
Genau, also Jesus ist der das zweite Buch, Leben vom Meister lernen, finde ich, bringt es gut auf die Formel.
Der Meister, da sind wir ja auch im Handwerk, der Handwerksmeister und die Lehrlinge. So übersetzt er auch das Wort Jünger. Also wenn wir von Jünger, das klingt ja erstmal so ein abstrakter Begriff, er redet von Lehrlingen oder Schülern. Ne?
Genau.
Das macht eigentlich nochmal viel mehr deutlich, es geht darum, im Christentum bei Jesus in die Schule zu gehen. Und
In die Lehre zu gehen, ja.
Genau, und da wird dann auch Reich Gottes sichtbar,
ja.
wo das passiert, dass Menschen nach der Lehre Jesu leben.
Naja, würdest du sagen, da wird Reich Gottes sichtbar? Ich würde sagen, das ist das Reich Gottes. Wir würden doch sagen, da wird Reich Gottes sichtbar.
Ja.
Aber diese Unterscheidung zwischen unsichtbar und da wird es sichtbar, Markoma würde sagen, das ist das Reich Gottes.
Da kommt das Reich Gottes in diese Welt. Also da wird er sagen, wir beten noch im Vater unser immer, dein Reich komme. Und diese Bitte wird erfüllt, da wo Menschen
ihr Leben dem Leben Jesu gleichförmig machen.
Und er trifft ja voll den Nerv, weil, das wissen wir alle, wie viele Menschen heute mit ihrem Leben unzufrieden sind.
Ja.
Und das merken wir, wir sind die ganze Zeit unruhig, wir sind kurz angebunden, wir verdatteln unsere Zeit, wir sind unglaublichen Stress und so viele Verpflichtungen. Und er bietet im Grunde eine Antwort an und sagt, hier ist die Lösung. Das ist, glaube ich, grob mal zusammengefasster Ansatz.
Ja.
Und jetzt ist ja, finde ich, nochmal die spannende Frage, okay, warum machen wir da jetzt einen Podcast drüber, so, über so ein Buch? Das machen wir, es gibt so viele Bücher auf dem christlichen Buchmarkt, das machen wir bei anderen ja nicht. Und wir haben ja gerungen damit darüber, wollen wir das mal irgendwie als Thema machen. Was waren so die Dinge, wo du gesagt hast, nee, deswegen lohnt es sich, da mal hinzugucken? Weil, ich sage es jetzt mal vorweg, das ist ja nicht neu. Vielleicht in der Form, und so kann man überlegen, was daran neu ist.
Genau.
Aber der Grundgedanke, dass jemand sagt, du gehst bei Jesus in die Schule und du lernst dein Leben anhand von dem, was Jesus tut. Und es geht darum, dass du auch ins Gebet eingeführt wirst und auch lernst, irgendwie einen Tag die Woche Ruhe zu halten. Das habe ich auch schon vorher mal gelesen. Aber die Frage ist, warum ist das jetzt so spannend, sich mal mit John Markoma zu beschäftigen?
Ich beantworte es mal von mir und dann, wir sind da auch am Ring. Also ich finde, dass man bei ihm wahnsinnig viel praktisch gute Hinweise und Anregungen und so weiter kriegen kann für die Gestaltung des geistlichen Lebens. Also da ist wirklich viel zu holen. Gleichzeitig finde ich, dass er in einer entscheidenden Frage, und ich will es jetzt nicht zu spannend machen, aber da gehen wir später drauf ein, in einer entscheidenden Frage einen wirklich total auf den Holzweg führt. Mhm. Also das ganze Schöne hat einen Preis. Und dieser Preis ist meines Erachtens zu hoch. Und es ist erstaunlich, finde ich, wie er auch, also er weist auch auf viele seiner Lehrer hin, er empfiehlt ganz viele Bücher, hat wahnsinnig viel gelesen, wie er auch zum Teil von denen gute Sachen übernimmt. Aber bei denen war dieser Preis noch nicht so hoch. Also er klammert wichtige Sachen aus, wo ich sagen würde, das ist viel entscheidender im Glauben, das ist viel entscheidender im Christentum. Die klammert er nicht nur aus, sondern greift sie auch zunehmend an. Und das finde ich richtig gefährlich. Also das muss ich einfach sagen. Ich finde, wenn jemand sagt, oh, ich lese das gerne, ich kann zum Teil verstehen, was daran gut zu finden ist, aber ich würde auch gleich immer denken, oh, nee, da ist aber was Schlimmes drin. Mich interessiert dann auch, warum passiert das?
Was meinst du mit, warum passiert das?
Naja, warum beschränkt er sich nicht nur auf diese ganzen tollen praktischen Tipps, sondern baut eben ein System, wo ich sagen würde, das ist ein anderer Jesus als der Jesus der Bibel, den er da vor Augen malt, muss ich wirklich sagen. Und das ist, also der ist mir so, wenn ich den, ich kenne ihn nicht persönlich, aber wenn ich den so sehe, das ist ein sympathischer Typ, ja. Also ist, aber irgendwie habe ich das Gefühl, er lässt sich da auch selber auf den Holzweg führen. Und ich finde total interessant, warum schlägt das so ein? Also warum gibt es so viele Christen, die sagen, oh, das ist so toll, wo ich denke, ja, er selber sagt, das habe ich aus anderen Büchern, und die sind eigentlich sogar viel besser als meine Bücher. Das wäre so auch mein Fazit. Also das Beste, was man von Markoma lesen kann, ist fast seine Literaturliste im Anhang seiner Bücher. Sagt er selber, dass man die lesen soll. Aber ich mache mir auch Gedanken, was ist in Gemeinden los, dass wir darauf gerade so abfahren? Welche geistlichen Nöte und auch geistlichen Hunger gibt es? Oder vielleicht auch welche falschen Sehnsüchte, dass wir uns auf so ein System gerade so einlassen? Also das, und das ist auch nicht abschließend zu beantworten, aber das beschäftigt mich. Und deswegen haben wir gesagt, da reden wir mal drüber, zumal er, also es ist jetzt, wir haben jetzt Ende Dezember, im Februar wird in der große Willow Creek Leitungskongress sein, wo viele Christen hinfahren und einer der Redner, allerdings nur per Video zugeschaltet, weil dafür ist er dann doch zu wichtig, um nach Deutschland zu kommen, aber für einen Videovortrag hat er Zeit. Markoma wird auch da zum Beispiel nochmal, also der ist gerade auch international, hat er sein Publikum. Und das bringt mich wirklich ins Fragen, warum ist das so? Einer von den deutschen Willow Creek Leitern hat jetzt, also ich bin auf so einer Mailingliste, ich kriege da immer so Infos, und der hat da eine interessante Mail geschrieben und auch einen ganzen Artikel, dass ihm vor ein paar Jahren so ein Makoma-Buch vorgelegt wurde und er, ein Verlag hat ihn gefragt, hier, würdest du das in Deutsch bringen? Und er liest das durch und sagt, ja, ist jetzt nicht schlecht, aber ist jetzt eigentlich nichts Besonderes, also das findet man auch anderswo, und hat dem Verlag abgeraten. Und schreibt dann selber, und zum Glück hat der Verlag sich nicht dran gehalten, sondern der Verlag hat es gebracht. Und es gibt eine riesige Leserschaft. Und ja, und das kommt total gut an. Und ja, gut, dann laden wir den jetzt auch ein. Aber ich finde, die interessante Frage ist doch, wenn du selber gemerkt hast, das ist eigentlich nichts Besonderes, was ist das, was die Leute gerade so anspringt? Ist das wirklich ein echter? Und ich glaube, es gibt verschiedene Faktoren.
Definitiv.
Und darüber mache ich mir Gedanken.
Mhm. Wir einmal ganz kurz nachdenken. Ja.
Ich muss zugeben, ich habe Malte ein bisschen dazu gedrängt. Also Malte war ein bisschen widerständig und Malte war noch mehr so, dass er sagte, ah, jetzt muss ich schon wieder so ein Buch lesen. Solche Bücher habe ich doch schon x-mal gelesen.
Also das finde ich schon auch beeindruckend an dem Buch irgendwie, sozusagen mit welchem Werf John Makoma sagt, keiner redet im christlichen Glauben über Jüngerschaft und ich muss es wieder neu entdecken. Während ich mir so denke, das Christentum, in dem ich sozialisiert worden bin, redet eigentlich fast nur darüber. Also what would Jesus do? Also diese Fragen, dass ich mein Leben so orientiere an dem, was Jesus tut, das ist für mich irgendwie nicht neu. Für mich hat das was Charmantes. Es gibt dieses tolle Bild von Chesterton. Chesterton bringt in seinem Buch Orthodoxie am Anfang ein Bild und sagt, er hatte mal eine Buchidee. Er wollte mal ein Buch schreiben über einen Entdecker, der auszieht aus England und in die weite Welt segelt, irgendwo ein neues Land zu entdecken. Und durch einen Navigationsfehler landet dieser Entdecker aber nicht in der neuen Welt, sondern wieder in England.
Und merkt es nicht.
Und entdeckt England und hisst die
englische Sprache. Und ist ganz aufgeregt und entdeckt alles und findet alles ganz aufregend und toll. Und irgendwann merkt er dann, ich bin wieder zu Hause.
Und irgendwie hat dieses... Das hat was, die Haltung hat sowas von, das Selbstverständliche wird gerade mit viel Elan wieder neu entdeckt.
Ja, ich weiß nicht. Also ja, für mich ist der Unterschied, also Chesterton schreibt das ja durchaus selbstironisch und sagt, wie toll das für ihn ist, dass er mit dem Fremden, mit dem Blick des Fremden, das Alte wiederentdeckt hat und wieder zu Hause ist. So, also das ist ja während bei Koma ist ja ich glaube, dass er auch ein bisschen, ich sage das jetzt mal, durch seinen Erfolg verführt worden ist. Deswegen finde ich auch das zweite Buch viel schlechter als das erste. Also im ersten Buch ist das, was ich kritisch sehe, noch nicht so ausgeprägt. Sondern mit dem ersten Buch, finde ich, macht er einen Aufschlag und er kriegt dann einen Erfolg. Und dieser Erfolg lässt ihn glauben, dass es jetzt auf ihn ankommt. Er ist ja tatsächlich so, weil er so viele Rückmeldungen kriegt, dass ihm Leute sagen, hey, ich habe noch nie was über Jüngerschaft gehört. Du bist der Erste, dem er was sagt. Dass er sagt, oh, ist das so? Dann muss ich jetzt aber hier. Obwohl er gleichzeitig zugibt, also er spielt ja mit offenen Karten, er empfiehlt ja ganz viele Bücher und er sagt tatsächlich, und das ist besser als meins. Also er muss doch selber eigentlich merken, dass vor ihm es dieses Thema schon immer gab.
Jetzt lassen wir doch mal die Katze aus dem Sack. Was ist das Problem? Das Problem ist, seit Tag 1, seitdem wir diese Tischgespräche machen, sagen wir, was ist das Problem im Christentum? Dass es ständig darum geht, was wir alles tun und machen sollen.
Dass das Heil in unserem Handeln gesucht wird.
Und die Hauptbotschaft des Christentums ist, dass das Heil bei Jesus liegt, in dem, was Jesus für uns getan hat. Ja. Und zwar nicht in dem, was er als Vorbild uns vor Augen stellt, was wir nachahmen sollen, sondern in dem, was er für uns tut, vor allen Dingen durch seinen Tod am Kreuz.
Ja.
Und jetzt kann man mit viel Wohlwollen sagen, in dem ersten Buch, hier das Ende der Rastlosigkeit, wird das nie thematisiert, dieses Evangelium vom Kreuz, aber es wird vielleicht vorausgesetzt, mit viel Wohlwollen. Und im zweiten Buch wird es aber durchsystematisiert und da gibt es halt ziemlich deutliche Spitzen von John Makoma gegen ein Verständnis vom Evangelium, was wir hier seit über 200 Folgen im Podcast präsentieren.
Ich muss sagen, dass das Evangelium wird vorausgesetzt, das sehe ich auch schon kritisch. Das kenne ich auch in Gemeinden.
Mit viel Wohlwollen.
Ich kenne Gemeinden, da wird nie darüber geredet, was Jesus für uns gemacht hat und macht, sondern immer nur, was wir machen müssen. Und wenn ich dann sage, ja, wo kommt das denn vor? Dann wird gesagt, ja, das wissen wir doch schon, das setzen wir voraus. Und da klingeln bei mir schon die Alarmglocken, weil wenn ich die Bibel lese, ist es da anders. Da gibt es nicht so zwei Stufen. In der ersten Stufe, in der Babystufe, geht es darum, was Jesus gemacht hat. Und dann kommt die Stufe, wo wir Tore schießen. Sondern das wird immer kritisch gesehen. In seinem ersten Buch, da sagt er, Jesus ist mein Rabbi, Jesus ist mein Lehrer. Und er ist noch so viel mehr. Da kommt das noch, wobei er nie sagt, was dieses Meer ist. Aber da würdest du noch sagen, ja gut, das ist aber irgendwie noch da. Aber weil das dann so ein Erfolg geworden ist mit dem Rabbi Dink, geht er später nur noch auf die Schiene und sagt, dass Jesus der Retter ist, liegt daran, weil er der Rabbi ist und uns allen einen Lebensstil beibringt, der uns rettet.
Und was heißt rettet? Und da sagt er im zweiten Buch, hier auf Leben vom Meister, lernen sie explizit, viele Christen verstehen unter Rettung am Ende, dass Jesus einen, ich spitze es mal zu, im jüngsten Gericht rettet und wir deswegen in der Ewigkeit bei Gott sind. Und das kritisiert er und sagt, nein, Rettung heißt eigentlich, dass Jesus gekommen ist, um uns zu zeigen, wie wir in dieser Welt anders leben können. Und wenn wir das nachahmen, geschieht Heil und Rettung.
Weil diese Welt sich verändert.
Also er wird auch, also und er bringt auch ehrlicherweise all die Bibelstellen, die auch schon seit Jahrzehnten, und es ist ja auch alles nicht neu. So, zum Beispiel Zachäus, wenn Jesus sich zu Zachäus an einem Tisch setzt, sagt er, heute ist diesem Hause Heil widerfahren. Also da, wo sozusagen Menschen einander so begegnen, mit den Außenseitern am Tisch sitzen, da geschieht
das Heil. Das ist das Heil, genau. Und bringt dann eher nicht den Schächer am Kreuz, dem Jesus sagt, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Ja. Genau, in einer sehr netten, also es gibt auch viele, also wir sind nicht die Ersten, die sich mit ihm auseinandersetzen, da gibt es sehr kluge Auseinandersetzungen, auch sehr wohlwollende und faire. Ja. Eine, die ich wirklich auch, eine englische, der hat das nett geschrieben und hat so gesagt, er macht die Nebensache zur Hauptsache und lässt die Hauptsache weg. Und in dem zweiten Buch würde ich sogar sagen, er greift die Hauptsache an. Ja. Und das ist kein kleiner Punkt.
Nee,
und ich
überhaupt
finde,
nicht.
Also ich finde immer, wenn man Bücher liest, so, das ist doch immer so, also ich stelle an kein Buch, außer die Bibel, den Anspruch der Vollkommenheit. Im Jakobusbrief steht, wir Lehrer werden alle ein härteres Urteil empfangen, denn wir irren alle oft. Mhm. Und ich würde sagen, ja, so ist es. Und auch wenn Leute sagen, hey Knut, in den Tischgesprächen ist mir aufgefallen, du hast was Falsches gesagt, da würde ich nicht sagen, oh nein, jetzt auch nicht. Sondern ich würde sagen, ja, damit war zu rechnen. Ja, das ist völlig normal, dass in jedem Buch man prüfen und das Gute behalten und so weiter. Das ist völlig normal. Also es ist nicht, geht mir nicht darum. Hier ist aber der Punkt, dass in so ein, obwohl da wirklich, also er hat auch Stärken, da ist wirklich viel zu finden. Du hast von Goldnuggets geschrieben.
Ja, das wäre mein Bild.
Du sagst, da gibt es viele Goldnuggets und das
stimmt. Ich will das jetzt mal ausführen, mein Bild, und dann darfst du gleich deine Kritik.
Gut, bitte.
Also ich glaube, man kann wirklich viel Gutes da mitnehmen, auch für das eigene geistliche Leben. Und ich kann es mal von mir jetzt persönlich sagen, ich habe in meinen Herbstferien habe ich diese beiden Bücher weggelesen und ich habe mich über vieles geärgert und es immer meiner Frau erzählt und sie hat mich dann getröstet und konnte das auch verstehen. Und trotzdem hat mich das motiviert, neunmal wieder mein geistliches Leben durchzustarten. Zu sagen, okay, ich will meinen Tag im Gebet beginnen. Und ich will, das finde ich eine schöne Formulierung von John Mark Comer, ich bringe mein Handy abends ins Bett. Ich suche mir eine Schublade, da bringe ich mein Handy abends ins Bett und dann geht es mir abends auch besser und ist toll. Und habe ich dann auch genau irgendwie eine Woche gemacht. Und daran merkte ich natürlich, es ist am Ende das Gleiche wie alle diese Ratgeber. Es transformiert mein Leben natürlich auch nicht ganz. Aber trotzdem sind es Goldnuggets. Es ist an sich eine tolle Sache, sein Handy abends ins Bett zu bringen.
Ich freue mich, dass Ihnen das Thema geistliche Übung oder geistliche Prägung, Spiritual Formation, ist der englische Fachbegriff, dass Ihnen das wichtig ist, dass er stark macht, dass er da breit gelesen hat. Ich finde tatsächlich noch als sein, also ich finde das erste Buch deswegen auch da besser, weil er da eigentlich noch mehr darüber redet, ohne diesen falschen Jesus.
Ja.
Und ich finde auch, er hat auch Podcasts, wo er sich mit Leuten unterhält, also da ist ganz viel Gold. Und trotzdem, dass das die Kosten gibt, dass eigentlich hier ein, ich sag's mal ganz nett, ein schiefes Bild von Jesus, ein falsches Bild von Jesus, ein anderer Jesus, ein anderes Evangelium mitvermittelt wird, das besudelt das alles für mich. Und das ist, also ja, man muss immer trennen, aber ich habe im Vorgespräch habe ich gesagt, das ist irgendwo, es gibt ja, also wenn du mir jetzt, ich sage, ich habe Durst und du gibst mir ein Glas Wasser und da sind 3 Tropfen Pipi drin, dann habe ich auch keine Lust mehr, das zu trennen und zu prüfen und das Gute zu behalten und so, sondern sage ich, nee, ich hätte gern ein neues Glas. Und vielleicht ist das ein bisschen hart, vielleicht ist das eher so, als wären diese Goldnuggets vollgepinkelt worden. Also ich finde, man muss da doch viel schrubben und auch das, was unsichtbar ist, man muss da viel desinfizieren. Also deswegen wundere ich mich, dass gerade er so erfolgreich ist. Und ich meine das ernst. Also nehmt euch die Literaturliste hinten in seinen Büchern. Er schreibt in der Literaturliste, gerade beim ersten Buch schreibt er, legt dieses Buch weg und lest lieber das. Und ja, ich finde das Er hat wirklich viel gelesen. Er hat auch manches nicht verstanden, muss man auch sagen. Also wenn man die Bücher kennt. Also er baut nämlich diese Nuggets dann bei sich eben in ein komisches System ein. Aber das ist eine echte Spannung, wie viel Tolles man finden kann, aber was man sich dadurch einkauft. Und ich habe dieses Pipi-Bild benutzt, jetzt nicht, um ihn zu beleidigen, sondern das ist, also, aber ich kriege richtig schlechte Laune, wenn er das Entscheiden über Jesus immer verschweigt oder sogar angreift.
Ja, und im Grunde sagt es, in vielen christlichen Kreisen gibt es so das Zerrbild von so einem forensischen Verständnis von Rechtfertigung und Gerechtwerden. Ne?
In der Offenbarung wird beschrieben, wie Jesus in der Ewigkeit gelobt wird. Ja, und da wird er dafür gelobt, dass er sein Blut für uns vergossen hat. Hm. Ja, und dass er das Lamm ist und so weiter. Und das ist für ihn, nein, das ist eine Ablenkung. Es geht darum, er ist dein Lehrer, er will dir beibringen, wie du ordentlich stille Zeit machst. Und er macht das sehr charmant, er kann gut schreiben.
Wunderbar zu lesen.
Er gibt sich ganz viel Mühe zu sagen, nein, das ist hier nicht gesetzlich, sondern das sind hilfreiche Lebensregeln, aber im Kern ist es dann eben doch gesetzlich.
Natürlich, weil und das habe ich so ein bisschen mit meiner Geschichte versucht zu erzählen, mich motiviert das erstmal wieder, mein eigenes geistiges Leben ranzugehen. Ja. Und natürlich schaffe ich es trotzdem wieder nicht. Und es wird sogar noch schlimmer, weil er suggeriert ja, dass du so leben kannst wie Jesus.
Auch Wunder tun.
Genau.
Also das ist ja einer der Streitpunkte zwischen Malte und mir.
Ja, na gut, aber er hat im Grunde eine Christologie, also eine Lehre von Jesus, die sagt, grundsätzlich ist dir alles möglich, was auch Jesus möglich ist. Also Wasser in Wein verwandeln, über Wasser gehen, all die Wunder tun. Und bei dem Punkt finde ich, also wenn das sozusagen die Messlatte an mein Leben ist, dass ich grundsätzlich alles tun kann wie Jesus, ich bin da raus.
Ja, aber für mich ist das gar nicht der Hauptkritikpunkt.
Aber dass das Leute auch glauben, dass das geht.
Ja, ich finde viel schlimmer, dass er sagt, dafür guck dir das Leben an. Also das ist die Frage, mit der du dir Jesus Leben angucken sollst. Ja. Nicht voller Freude, was er alles für uns macht und dass er so toll ist, sondern guck dir das an, immer unter dem, so soll ich es auch machen. Mhm. Jesus ist deswegen auf die Erde gekommen, nicht um die Sünder selig zu machen, oder?
Doch, um sie Sünder selig
und selig. Ja, aber selig im Sinne von selig sind, die Gottes Wort hören und bewahren, so.
Und umsetzen.
Also selig heißt, um deinen Lebensstil zu ändern. Das heißt bei ihm selig machen.
Ja.
Und das stimmt nicht. Also es ist nicht falsch, dass das auch im Evangelium vorkommt, aber deswegen fand ich das gut. Das ist eine Nebensache, das ist eine Folge. Und er nimmt die Folge, macht sie zur Hauptsache und streicht die Hauptsache weg.
Und wir sagen ja immer, das ist gesetzlich. Das ist eigentlich ein tolles Paradebeispiel für Gesetzlichkeit.
Ja, weil Gesetzlichkeit immer auch schmeichelhaft daherkommt.
Genau.
Gesetzlichkeit taucht nicht auf und sagt, ich bin die böse Gesetzlichkeit und ich mache dir jetzt dein Leben schwer.
Nee, genau.
Sondern Gesetzlichkeit kommt und verspricht dir was.
Verspricht dir etwas ganz, ganz Tolles. Und zwar nämlich wirklich ein anderes Leben. Und das ist, das Buch sagt ganz oft, ich will dir keinen Druck machen.
Ja.
Aber es macht natürlich implizit
Druck, genau. Besonders das zweite Buch. Also ich sage nochmal, warum ich das erste besser finde. Das erste, das Ende der Rastlosigkeit, hat auch nochmal die Stärke, dass er, finde ich, sehr gut unsere Kultur beschreibt, unsere Ablenkungskultur mit Handy, Netflix und so weiter, die er selber kennt und wo er gut drauf reagiert, wie man da mit dieser Kultur in den Konflikt geht. Also das ist ganz zeitgemäß und das ist vielleicht in der Form jetzt in älteren Büchern, auf die er sich bezieht, nicht so zur Sprache gekommen. Also das könnte einer der Gründe sein, warum er da gerade andocken kann. Er ist auch noch jung, das muss man auch sagen.
Also ja, und er bedient auch bestimmte Themen, die auch im evangelikalen Christentum heute kritisch gesehen werden. Also diese Fokussierung auf das Kreuz und die Lehre von der stellvertretenden Sühne. Ne, da hat er so Fragezeichen. Auch sozusagen diese, sag mal, Vertröstung ins Jenseits. So, und das muss im Hier und Jetzt passieren. Also da kommen auch, ich glaube, da trifft er, glaube ich, auch einen Nerv unserer Zeit. Mit anderen Themen, die woanders auch kommen.
Und in dem zweiten Buch, da redet er von einer Lebensregel. Mhm. Da orientiert er sich auch so ein bisschen an den Mönchsregeln von Benedikt und so und sagt, ja, nee, es geht nicht um Gesetze. Nee. Er sagt, Gesetze sind Gesetzlichkeit oder Regeln sind Gesetzlichkeit, die machen dich klein. Nein, es geht darum, dass du aus dir raus selber dir eine Regel entwickelst. Zum Beispiel, ich bringe mein Handy ins Bett oder feier den Samstag als Sabbat oder so. Und das musst du aus dir heraus wachsen. Und er denkt, dass er damit der Gesetzlichkeit entfliehen kann. Er sagt aber gleichzeitig, aber das ist auch das, was Jesus von dir will. Also das ist das Ziel von Jesus. Ja. Deswegen ist er gekommen. Ja, also darum geht's, dass du diese Regel, und also Und das ist im Endeffekt eigentlich nur Werbung für das Gleiche und für Selbstverbesserung. Auch er sagt immer, es geht nicht um Selbstoptimierung. Nein, es geht nicht um Selbstoptimierung. Aber bitte.
Und unter anderen Vorzeichen geht es genau darum. Und das werden wir auch tatsächlich schon mal einen kleinen Ausblick in 2 Wochen in der nächsten Folge ausführlicher uns nochmal angucken.
Ohne auf ihn zu gucken, sondern genau. Malte möchte überhaupt mal über die Tricks der Gesetzlichkeit reden.
Weil ich glaube, dass John McComber einfach ein Beispiel dafür ist, die Suche nach einem Gesetz, das nicht anklagt. Also zu sagen, natürlich, das Gesetz Gottes macht uns ein schlechtes Gewissen, klagt uns an, engt uns ein. Aber ich will ja gar nicht über Gesetze reden, ich rede über Lebensregeln.
Und vielleicht nochmal über ihn. Also ich halte ihn nicht für böse, ich halte ihn nicht für sinister.
Nein, bitte nicht.
Ich halte ihn wirklich für jemand, der es ernst meint, der es gut meint, der sich auch, und das, ich finde, es gibt auch, wie gesagt, eine Entwicklung in den Büchern, der sich auch von dem Erfolg in die falsche Richtung und noch mehr auf den Holzweg. Also was er im ersten Buch nur vergessen hat, sage ich mal so, schließt er ja im zweiten Buch ausdrücklich aus. Ja. Und und es liegt an der Rezeption auf ihn. Also das ist nicht gegen ihn, aber ich würde gerne sein Anliegen mit der geistlichen Übung, das würde ich gerne behalten.
Ja.
Aber ich würde es gerne auf ein völlig anderes Fundament stellen und bin nicht bereit dafür, Jesus als Retter zu bezahlen. Der Preis ist zu hoch.
Ich sag gerade so eine Sache, die ich gut fand.
Ja, bitte. Also,
was er gut, glaube ich, kann, ist, also das hattest du, finde ich, mal mit diesem Spiritual Formation, dass er im Grunde sagt, wir werden immer geprägt. Also die Frage ist sozusagen nicht, lebst du nach einer Lebensregel, sondern du lebst immer nach einer Lebensregel.
Ja.
Lebst du nach der von Jesus oder lebst du nach der des Zeitgeistes, sag ich mal etwas plastisch.
Der Unterhaltungsindustrie, die dich erzogen hat, dauernd auf dein Handy zu gucken.
Und das sozusagen wahrzunehmen. Ich sag mal, die unsichtbaren Götzen unserer Zeit.
Da ist er super.
Da ist er gut drin. Das kann man gut von ihm mitnehmen. So, ne? Genau, wobei mir auch manchem klar wurde nochmal, er ist auch Amerikaner und wie anders Dinge in Amerika sind und auch andere Probleme so eine amerikanische Megachurch hat als ich. Also es gibt an einer Stelle, wo er herausarbeitet und sagt, es gibt eine Studie, dass man, ich glaube, irgendwie, wenn man mehr als 50 oder 54 Stunden die Woche arbeitet, darüber nicht produktiver ist. Und deswegen reicht das völlig, 50, 54 Stunden die Woche zu arbeiten. So, und ich denke mir, okay, bei uns haben die meisten eine 40-Stunden-Woche. Unser Problem ist nicht, dass wir die meisten 70 Stunden die Woche arbeiten. So. Oder sagt, eine super hilfreiche Regel zum Entschleunigen ist, ab sofort wirklich an Stoppschildern anzuhalten.
Ja.
Ich bin Deutscher. Ich halte immer an einem Stoppschild an. Ich halte auch nachts an einer roten Ampel an.
Ja, das stimmt. Aber
oder im Sommer mal 2-3 Wochen Urlaub zu machen am Stück. So, wo ich denke,
das
machen wir.
Ja, aber das finde ich, sind interessante, kuriose. Also da merkt man nochmal, dass es Unterschiede gibt und dass die amerikanische Kultur da noch mehr rastloser ist als unsere. Aber das Buch hat sich auch auf Deutsch verkauft.
Ja.
Ja, also es ist ja, das ist ja nicht das Entscheidende, sag ich mal.
Ich glaube, weil er eine gute Problemanalyse hat.
Ja.
Und ich glaube tatsächlich allerdings, dass die Lösung, und vielleicht kann man das zum Ende dieser Folge auch nochmal sagen, wie geschieht denn wirklich Veränderung? Und da würde ich sagen, ja, Lebensregeln haben ihren Platz und wir sollen sie einüben. Und das predige ich übrigens auch. Das kommt bei mir auch auf der Kanzel vor.
Ja.
Ich sage den Leuten auch, dass sie sollen morgens beten und ihre Bibel lesen und andere Dinge, geistliche Übungen machen. Und trotzdem würde ich sagen, die eigentliche Veränderung ist, was wir jetzt gerade als Predigtext bei uns in der Gemeinde hatten, weißt du nicht, dass dich Gottes Güte zur Buße treibt. Dass, wenn ich darüber staune, was Jesus für mich gemacht hat, dass das, was in mir verändert. Manchmal auch ohne, dass ich was davon mitbekomme. Und dass das in meinem Leben einen Unterschied macht. Dass, wenn ich weiß, dass Gott mich in allem versorgt, dass Gott der Meister der Care-Arbeit ist, mich mit allem versorgt, dann weiß ich auch, dann kann ich auch durchatmen. Aber das geschieht eher dadurch, dass ich auf das gucke, was Gott für mich tut. Und weniger beschränkt es sich darauf, Jesus zu imitieren.
Und vielleicht kann ich sogar sagen, dass diese Regeln, die er da in dem ersten Buch aufstellt, tatsächlich gut helfen gegen Rastlosigkeit. Also mehr Urlaub machen, nicht mehr als 55 Stunden arbeiten. Aber es ist so ein bisschen wie dieser Spruch, für einen Mann mit dem Hammer in der Hand sieht alles aus wie ein Nagel, dass er diese Regel dann auf alles anwendet. Ja, also dass er diese eine Regel hilft. Und tatsächlich würde ich sagen, für diese Rastlosigkeit hilft es, sogar wenn du nicht Christ bist und nicht an Jesus glaubst, ist es hilfreich, arbeite nicht so und so viele Stunden, mach auch mal Urlaub. Das ist aber noch mal was anderes als das, was du eben gesagt hast. Also die Liebe Jesus zu predigen.
Mhm.
Und das ist auch nicht gegeneinander austauschbar, würde ich sagen. Mhm. Bei ihm, und das wird es bei ihm nachher, bei ihm wird es sozusagen Aber das ist auch nicht die Antwort auf alles. Und bei ihm ist diese Lebensregel nachher auch Antwort auf alle Probleme in der Welt. Mhm. Wenn einfach alle müssen die Lebensregel Jesu befolgen. Und dann gibt es auch keine Kriege mehr. Ja, aber da gibt es Gründe. Also warum Leute... Und diese Gründe, warum Leute Krieg führen, sind nochmal andere Gründe, als warum sie zu viel Netflix gucken und zu viel arbeiten.
Nett gesagt.
Ich versuche es, ja. Ich bin da echt hin und her gerissen, weil da ist viel Tolles im Buch und ich halte es aber für ganz, ganz gefährlich und auch frustrierend. Auch frustrierend, weil der will keine Leute in die Irre führen, aber ich finde, es ist...
Wer will das schon? Das setzt sich auch keiner hin.
Ja. Aber ich finde, es ist auch ein gefährliches Buch. Also du hast gesagt, du würdest es nicht bei dir in der Gemeinde auf den Büchertisch legen.
Da zitierst du mich, da kann ich dir nicht widersprechen.
Ja. Und ich glaube, ich würde nur die Literaturliste kopieren und die hinlegen und dann ankreuzen. Also weil der hat, also ich meine, wie gesagt, tatsächlich hat er da auch nicht alles verstanden. Das finde ich, kann man auch sehen. Aber es ist beeindruckend, was der gelesen hat.
Ja. Gebt uns gerne mal eine Rückmeldung.
Ja. Ob das hilfreich war oder nicht.
Schreibt eine E-Mail an kontakt@tischgespräche-podcast.de. Auch gern, wenn ihr Ideen habt, was wir mal bei den Tischgesprächen besprechen könnten. Also wir haben das länger nicht mehr gesagt im Podcast, dass wir echt offen auch dafür sind, was ihr für Anregungen habt, wo ihr sagt, oh, dazu bräuchte es eigentlich mal eine Folge Tischgespräche. Dann schreibt uns gerne eine E-Mail. Wir freuen uns, von euch zu lesen. Ich könnte mir vorstellen, dass manche, die John Macoma gelesen haben und denken vielleicht, werdet ihr ihm gerecht? Er schreibt doch auch ganz viel, dass alles Gnade ist. Ja. Er schreibt doch auch ganz viel, dass es nicht nur darum geht, irgendwelche To-Do-Listen abzuarbeiten. Er schreibt doch auch ganz viel darüber,
das ist nur Alibi.
Und ich glaube tatsächlich, dass die nächste Folge, die wir in 2 Wochen machen, so ein bisschen eine Sehhilfe sein kann, wo in all dem, was viel schön klingt, doch Dinge auf einer schiefen Bahn sein können.
Genau, wobei die Folge wird nicht um Koma gehen, sondern um Strukturen, die es da gibt.
Weil er ein Symptom ist.
Er ist ein
Symptom für Dinge, die auch woanders auftauchen.
Also schreibt uns gerne kritisch zurück. Wir planen jetzt nicht unbedingt, irgendwann eine Folge zu machen, wo wir dann uns wieder rechtfertigen und so. Wir wollen jetzt keine Diskussion anfangen. Trotzdem ist es für uns
hilfreich.
Lange
Liste von...
Also weil Malte und ich auch in der Diskussion darüber sind. Und das ist ja dann auch anregend. Und was mich eben auch interessiert, also ich frage mich ja auch, ob diese Bücher auch so erfolgreich sind, weil es gerade eine Verwirrung oder eine Not gibt für geistliche Prägung. Also sind diese Bücher so erfolgreich, weil sie...
Die waren schon immer erfolgreich.
Weil die so gesetzlich sind, ist es das? Also ist es das Gift, was da... Oder ist gerade die... Ja, ich halte es für möglich, dass wir auch tatsächlich durch Smartphones und so weiter nochmal in eine größere geistliche Not gekommen sind, diese Regel, die Kultur uns gibt, uns noch mehr gefangen nimmt, als das früher der Fall war. Das halte ich für möglich, aus verschiedenen Gründen. Okay, ja. Und deswegen interessiert es mich schon, ob es in der Gemeinde gerade eine größere Not gibt, verlässlich zu wissen, wie man eigentlich sein geistliches Leben gestaltet. Denn ich glaube, das ist auch nochmal ein Unterschied. Es gab früher ganz viele Angebote, aus denen er sich ja auch bedient. Aber dann macht er doch eigentlich ein einheitliches System. Also du kannst dein Jünger sein und sagen, jetzt weiß ich, wie Jesus möchte, dass ich mein geistliches Leben führe. Das konntest du bei den anderen nicht wissen. Die gaben dir immer nur Einzelvorschläge. Aber die haben nicht gesagt, und das, wie ich es dir sage, das ist der Weg Jesu. Das macht er. Er sagt, das ist jetzt hier, also es gibt natürlich Varianten, aber er vermittelt, dass es hier vom Meister lernt.
So viel mal für heute.
Ja.
Wir vertiefen in 2 Wochen eine Spur, nämlich mal zu gucken, welche Rolle spielt eigentlich in Büchern dieser Art das Gesetz? Und ich sag mal, es geht um Umlackierungsversuche. Ja. Wir hören davon in 2 Wochen. Macht's gut, bis dahin. Tschüss.
Tschüss und kommt gut rein.
Auf jeden Fall. Und dann sind wir ja dann im neuen Jahr.
Ja, genau. Dann
können wir. Aber jetzt ist auch wirklich Schluss, oder? Jetzt ist wirklich Schluss.
Jetzt ist Schluss, jetzt.
Okay, jetzt aber, oder? Jetzt kommt das letzte Wort. Tschüss.
Tschüss.